Timotheus eigentlich zurückgelassen in Ephesus, in schwierige Situationen hineingestellt. Und dann erreicht ihn ein Brief, der ihm Mut macht, der ihm hilft, der das Leben ordnet. Und genau das ist auch die Bibel für uns, Gottes Wort, ein Brief an uns, der uns hilft, auf Jesus zu sehen. Ein Brief von Jesus, dass wir sehen, um wen geht's eigentlich in diesem Leben, in dieser Welt. Bin ich gespannt, was wir heute mitnehmen dürfen, jeder für sich. Dank schon mal dem Boas auf seine Vorbereitung. Und ja, wir steigen heute ein mit dem Gebet. Boas wird mit uns beten.
Hey, ich danke dir für den Tag, ich danke dir für das Wochenende, was hinter uns liegt, für alle Behütung und Bewahrung. Danke für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist. Schenk du uns ein offenes Herz, offene Ohren für dein Wort, dass das ankommt, was du deine und ich vorbereitet haben. Und ja, sprich du durch uns. Und sei du auch bei allen, die heute nicht da sein können. Behüte und bewahre du auch sie und lass du wissen, dass du auch bei ihnen bist, Herr. Hab Dank dafür. Amen.
Eine Frau sagt zu ihrem Mann, als es langsam kälter wird, zu Hause sagt sie, feuer doch mal den Ofen an. Und der Mann geht zum Ofen und was macht er? Ofen! Ofen! Das mit dem Anfeuern, das hat er nicht so ganz richtig verstanden, weil ich war ein VfB-Fan, der sich immer noch freut über das 2:0. War es doch 2:0? Habe ich richtig gesehen? Ja. Wenn man Facebook liest, ist man informiert von den ganzen VfB-Fans, die da alles posten. Genau. Aber vielleicht die Kinder. Kennt ihr dieses Anfeuern? Also nicht gerade den Ofen anfeuern, aber dass ihr angefeuert werdet. Kennt ihr das? Wenn, ja, man kennt das. Auf der Bühne? Oder machen welche Sport? Also ich will jetzt niemanden angucken. Also ich weiß, von welchen die Sport machen. Und dann ist es doch auch vielleicht ganz besonders toll, wenn die Eltern da sind. Ja, und dann auch ein bisschen motivieren. Ja, also ich sage es einfach. Also Sabel vor, komm, ja, mach das. Oder den packst du. Ja, den Ball holst du dir. Das macht was mit einem. Das verändert was tatsächlich in einem. Wenn man merkt, da steht einer hinter mir, der kann mir zwar nicht direkt auf dem Platz helfen, aber der macht mir Mut, der glaubt an mich, der ruft mir gute Worte zu. Der Timotheus, der war kein Sportler. Der war anders unterwegs. Aber was er getan hat, das war auch anstrengend. Und vielleicht ist ihm manchmal auch der Schweiß gelaufen bei dem, was er tun musste, tun durfte. Menschen von Jesus zu erzählen und mit einer Gemeinde unterwegs zu sein und zu gucken, dass die Dinge richtig laufen. Das war bestimmt nicht einfach. Oft anstrengend, manchmal auch zermürbend. Werde ich schaffen? Wird es gehen? Werden Menschen anfangen, an Jesus zu glauben, wenn ich ihnen das sage? Gut, dass es da einen gab, der ihn anfeuerte. Der Paulus. Und wir wissen das, weil der Paulus eben das in den Briefen geschrieben hat. Ja, Mutmachbriefe. Er machte ihm Mut, seine Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat, auch wirklich auszuführen. Und wir brauchen alle Unterstützer in unserem Leben. Ja, sei es beim Sport oder auf der Bühne, wenn man was vorführt. Aber vor allen Dingen auch, wenn wir unseren Glauben leben wollen. Wir brauchen Menschen, die uns darin Mut machen. Und das gilt nicht nur für die Kinder, sondern es gilt auch für die Eltern. Aber vor allen Dingen an die Kinder mal, ich hoffe, dass ihr einfach das erfahren dürft in eurem Leben, dass eure Eltern da sind oder auch die Großeltern, bei mir war es meine Mutter zum Beispiel, meine Oma, die mir Mut gemacht haben, an Jesus zu glauben. Und das hat mir ganz viel bedeutet und bedeutet mir immer noch viel. Meine Mutter macht das immer noch. Ja. Also wer sie kennt, weiß es sowieso. Die kann gar nicht anders. Und wir brauchen solche Unterstützer. Wir brauchen das, jeder von uns. Also sucht euch vielleicht auch ganz aktiv Menschen, die so ein Paulus für euch sein können. So jemand, der euch im Glauben Mut macht, dran zu bleiben. Das, was Gott einem an Möglichkeiten, Gaben geschenkt hat, auch einzusetzen. Nicht zu verzweifeln, wenn es mal schwierig wird. Wir brauchen das alle, dass wir angefeuert werden. Wir singen jetzt ein Anfeuerungslied. Sei ein lebendiger Fisch. Das ist also so ein schwungvolles Lied, was uns tatsächlich auch anfeuert, nicht stehen zu bleiben, mal was zu wagen, was vielleicht auch anders ist, weil es mit Jesus gemacht ist. Genau, alle Lieder sind hier vorne von der Folie und der Chrissy und ich, mir begleiten das. So, und jetzt dürfen die Kinder schon in ihr Programm gehen. Die Kleinen mit der Chris und die 9-Pluser mit der Tamara, wenn ich es richtig weiß. Vielen Dank, dass ihr das Programm macht. Also ich muss auch an dieser Stelle sagen, ich weiß nicht, wie lange wir das Programm so anbieten können. Man muss jetzt einfach die Verordnung nochmal lesen, gucken, was jetzt am Montag tatsächlich rauskommt, wer welche Verordnung nachschiebt. Und es kann tatsächlich passieren, dass wir das auch wieder einstellen müssen. Was ich nicht hoffe, aber ich nicht im Moment ausschließen kann. Wir machen es einfach, solange es irgendwie geht und sinnvoll ist. Aber wir haben es nicht in der Hand, deswegen letztens. Genau, jetzt lesen wir den Bibeltext aus dem 1. Timotheusbrief. Haben wir letzte Woche schon angefangen. Im 1. Kapitel, ab Vers 12. Ein persönlicher Brief. Wir gucken in ein Privatdokument eigentlich rein. Und deswegen auch ganz besonders spannend vielleicht. Und da schreibt der Paulus an den Timotheus. Wie dankbar bin ich Christus Jesus, unserem Herrn, der mich stark gemacht, als vertrauenswürdig erachtet und zu seinem Dienst berufen hat, obwohl ich ihn früher verachtet habe. Ich habe die Gläubigen verfolgt und ihnen geschadet, wo ich nur konnte. Doch Gott hatte Erbarmen mit mir, weil ich unwissend und im Unglauben handelte. Aber der Herr war freundlich und gnädig. Er hat mich erfüllt mit Glauben und mit der Liebe von Christus Jesus. Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten. Und ich bin der Schlimmste von allen. Aber Gott hatte Erbarmen mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben und das ewige Leben erhalten werden. Ehre und Ruhm gehören Gott allein, dem ewigen König, dem Unsichtbaren, der nie stirbt und der allein Gott ist in alle Ewigkeit. Amen. Timotheus, mein Sohn, dies ist mein Gebot für dich, wie es dem entspricht, was die Propheten schon früher über dich vorausgesagt haben. Ihre Voraussagen sollen dich stärken, den guten Kampf zu kämpfen. Halte dabei an deinem Glauben an Christus fest und bewahre dir immer ein reines Gewissen. Denn einige haben gegen ihr Gewissen gehandelt und deshalb in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Hymenäus und Alexander sind Beispiele dafür. Ich habe sie dem Satan ausgeliefert, damit sie lernen, nicht länger Gott zu verachten. Nicht immer ein einfacher Text, Boas.
Ja, auch von mir einen schönen guten Abend. In der Vorbereitung, wenn ich dran bin, lese ich ganz gerne immer unterschiedliche Übersetzungen. Und da waren die Überschriften dieses Mal von dem Text, den wir hatten, auch immer sehr interessant. Da heißt zum Beispiel Lobpreis der göttlichen Barmherzigkeit oder auch Gottes unverdiente Güte oder Gott Dank für Gottes Erbarmen. Und eigentlich zeigt es schon, worum es letzten Endes geht, dass es unverdient ist. Wir können nichts dazu tun für die Gnade, außer Ja zu sagen. Und trotzdem dürfen wir noch mehr aus dem Text lernen. Zum Beispiel die Ehrlichkeit von Paulus. Als er in Vers 13 schreibt, denn ich habe eine andere Übersetzung, da steht dann, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Wer würde sowas in einem Brief schreiben? Wer würde so schonungslos mit seiner eigenen Vergangenheit umgehen? Gestehen, ja, ich habe gelästert, ja, ich habe Christen verfolgt, ja, ich war ein Frevler. Liefert er damit eigentlich sogar noch mehr Material für seine Kritiker, die er schon genug hatte, die seine Autorität angezweifelt haben? Es geht jetzt nicht um einen lückenlosen Lebenslauf, nicht um Rechthaberei, sondern mit der Ehrlichkeit, mit der eigenen Vergangenheit. Und es zeigt, finde ich auch wieder sehr schön, dass wir Christen eben nicht perfekt sein müssen, dass wir Christen nicht perfekt sind, nicht ohne Makel. Und sicherlich, seine früheren Taten können ihn nicht mehr verklagen, aber sie sind eben doch ein Teil von ihm. Aber Paulus kann damit leben, weil es nicht um ihn geht, sondern um Christus. Im Gegenteil, sein schlechter Lebenswandel wird zum Anlass, Gott zu loben. Der Herr, der einen gemeinen Christenverfolger zum größten Missionar machen kann. Können wir so offen mit unseren Verfehlungen in der Vergangenheit umgehen und nicht nur unsere Stärken und unsere Leistungen hervorstellen? In Vers 12, also zu Beginn, schreibt er, ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt hat. Wenn es um Jesus geht, bekommt auch wieder das Attribut Stärke sowie Ehrlichkeit eine andere Ausprägung. Dann geht es nicht mehr darum, wer der Stärkere ist oder wer mehr Macht hat, sondern um Barmherzigkeit, Gnade, Liebe und Geduld. Nicht Gerangel, nicht Ellenbogenmentalität, sondern Barmherzigkeit. Stark kann nämlich niemand aus sich selbst sein. Stärke kommt von Christus, Kraft kommt von Gottes Geist. Der für seine Stärke dankt, der hat erfahren, wie schwach er auch sein kann und wie sehr er auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen ist. Und Paulus hatte sicherlich diese Erfahrungen von Schwäche. Er litt an einer chronischen Krankheit, hat Schiffbruch erlitten, wurde geschlagen und verstoßen. Wenn er also stark war, dann nicht aus sich selbst heraus. Und ich finde, es zeigt wunderbar, wie ehrlich man sein kann mit seinen eigenen Stärken und Schwächen und auch mit seiner Vergangenheit. Das zweite, unwissend oder blind. Wann ist es Unwissenheit und wann ist es Blindheit? Die Millionen Unterstützer im Dritten Reich Unwissenheit oder Blindheit. Werke, auch christliche Werke, die sich um alle möglichen verfolgten Gruppen weltweit kümmern, außer um verfolgte Christen? Ist das Unwissenheit oder Blindheit? Oder evangelikale Christen, die bedingungslos Trump unterstützen? Ist es Unwissenheit oder Blindheit? Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass die Demokraten das Allheilmittel sind, aber trotzdem. Unwissenheit und Blindheit liegen oftmals nah beieinander. Und unter Sünde verstehen wir ja oft den bewussten Verstoß eigentlich gegen ein Gebot Gottes. Weil ich glaube, viel häufiger verbirgt sich die Sünde in unserer Unwissenheit und Blindheit, wo wir vielleicht bestimmte Dinge partout nicht sehen wollen oder wo wir Realitäten ausgrenzen und immer nur eine Seite der Medaille im Blick haben. Vers 13 wieder. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Der Rechtsgrundsatz, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ich glaube, so funktioniert es bei Gott nicht. Das Geschenk der Gnade ist ja gerade, dass sie bedingungslos ist. Dass wenn wir die Verfehlung entdecken, die Gnade es vergibt. Wir müssen nicht erst gut sein. Gnade heißt, wir können und wir brauchen uns gar nichts verdienen. Drittens, die Geduld Gottes, die der Text sehr schön zeigt. Paulus schreibt, all das geschah, dass Christus Jesus an mir, also an Paulus, als erstem seine Geduld erweise. Warum ausgerechnet an Paulus? Das ist ja eigentlich die Ungeduld in Person. Er war als Saulus stürmig und ging auf Wegen voran und oftmals auch Irrwegen. Doch Gott hat ihn immer gewähren lassen. Saulus eilt nach Damaskus, um dort die Christengemeinde zu zertrampeln und zu zerstören. Und Gott hat trotzdem Geduld. Da liegt es auch manchmal nahe zu fragen, warum hat Gott überhaupt so viel Geduld mit diesem Eifer, der eigentlich nur gegen ihn ist? Warum hat er ihm nicht viel früher Einhalt geboten? Er hat doch eigentlich nur Angst und Schrecken verbreitet und war an Tötungen beteiligt. Vielleicht auch fragen wir heute mit den Zukunftsaussichten, die wir haben, Gott, warum hast du so unglaublich viel Geduld mit uns Menschen und mit dieser Welt? Warum entwickeln sich die Dinge so, wie sie sich oft entwickeln? Und warum stoppt er sie nicht einfach mit einem Eingriff? Ja, Gottes Geduld macht uns manchmal auch erheblich Mühe. Aber es ist eben nur die eine Seite der Medaille. Durch Gottes Geduld entsteht auch Wandel. So ist es auch bei Saulus. Früher, als es sich um ihn selbst gedreht hat, ist es jetzt bei Paulus, wie er in Galater 2, Vers 19 schreibt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist eben diese andere Seite der Medaille. Denn wir leben als Einzelne, als Kirche und als Gesellschaft, ob wir es wissen oder nicht, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, jeden Tag davon, dass Gott die Geduld mit uns nicht verloren hat. Und darum geht's, sich auf Gottes Barmherzigkeit zu verlassen. Jesus ist ja nicht in die Welt gekommen, weil wir alles richtig machen. Jesus ist in die Welt gekommen, weil wir ohne ihn verloren sind, weil er uns suchen und finden will und weil er uns fähig machen will, seine gute Nachricht weiterzusagen. Vers 16 heißt, aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollen, zum ewigen Leben. Paulus als Vorbild. Gleich zweimal nennt sich Paulus der Erste. Ist er deswegen ein Angeber? Er hat geschrieben, ich bin der Erste unter den Sündern. Und er hat dann auch noch geschrieben, Jesus hat mir als erstem alle Geduld erwiesen. Paulus bezeichnet sich also als Erster sowohl im Sündigen als auch im Seligwerden. Ich glaube, er hat dabei jetzt keineswegs einen sportlichen Ehrgeiz, die Goldmedaille im Sündigen zu gewinnen, und er prahlt auch nicht damit, dass Jesus gerade ihn besonders nachsichtig behandelt. Wenn Paulus sich zweimal der Erste nennt, dann deshalb, weil er uns nachfolgenden Christen ein Beispiel geben möchte. Er hat geschrieben, dass er der Erste ist zum Vorbild denen, die an Christus glauben sollten, zum ewigen Leben. Er ist Erste im Sinne von Vorreiter oder Vorturner, auch wenn ich selber jetzt nicht Turner bin. Aber es gehört eben zu seinem apostolischen Amt und Auftrag, Erster zu sein, Vorbild zu sein und Beispiel zu sein. Und das wünsche ich uns immer wieder, dass wir ihn als Beispiel nehmen, uns darauf berufen und danken wir Gott für seine unverdiente Güte und Barmherzigkeit, von der wir letztendlich jeden Tag leben dürfen. Wir wollen das Lied singen, wie tief muss Liebe sein.
Jesus kann Sünder retten. Das würden wir unterschreiben, oder? Wenn ich es anders formuliere, Jesus kann nur Sünder retten, würden wir es auch noch unterschreiben. Wir lesen im Vers 15, ich lese auch nochmal, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Und dass Jesus Sünder rettet und dass er eine unheimliche Geduld hat, auch mit einem, haben wir gerade schon gehört, aber gestern hatten wir einen Workshop-Tag in Pfalz-Grafenweiler mit dem Andreas Malesser, mit der Möglichkeit auch Fragen zu stellen. Und eine Frage, die dort gestellt wurde, anonym, ist: Was ist eigentlich, wenn der Mensch sich nicht als Sünder sieht? Wenn ihm sein Leben so gefällt, muss ich ihm dann jetzt erstmal ein schlechtes Gewissen machen, ja, dass er irgendwie zu Gott kommt? Also der Hintergrund der Frage, ich habe es mal dann für mich so übersetzt, oder Andreas Malesser eigentlich auch: Reicht es nicht einfach, den Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen, damit sie dann zu Gott kommen? Eine spannende Frage. Ich weiß nicht, ob ich schon mal drüber nachgedacht habe. Also mir ging es so tatsächlich, so bewusst habe ich noch nicht drüber nachgedacht, habe dann auch zugehört, gespannt, was er dazu zu sagen hat. Und er kam so zu dem Schluss: Letztendlich erlebt es jeder Mensch, und vielleicht muss man mit dem Menschen auch ins Gespräch gehen, dass man anderen Menschen was schuldig bleibt. Und vielleicht nicht schuldig wird, aber damit auch schon schuldig wird, weil man immer was schuldig bleibt. Oder wohin eben mit der Schuld, wenn es eben dann doch passiert. Ich sag mal so, jetzt meine Antwort, nicht von Malesa. Wenn wir nur von der Liebe Gottes erzählen, dann wird der Mensch nicht zu Gott umkehren. Dann bleibt Gott so ein schönes Add-on im Leben. Dann ist der Glauben nicht mehr lebensverändert und lebenserneuernd, sondern lebensbereichernd. Was Nettes, eine nette zusätzliche Gabe, auf die kann ich aber vielleicht auch wieder verzichten. Wer seine Schuld vor Gott nicht kennt und auch nicht die Folgen von dieser Schuld, der wird eigentlich nie wirklich verstehen, was Gottes Liebe denn eigentlich bedeutet, welche Dimension das hat. Und er wird auch nicht in die Beziehung eintreten, zu denen Gott den Mensch geschaffen hat. Ich möchte es mal an einem Beispiel versuchen zu verdeutlichen. Nehmen wir an, dass ein Ehemann an einer Ehefrau. Sie leben in einer Beziehung. Es ist eine einseitige Beziehung. Die Ehefrau investiert sich in den Mann. Der Mann führt eine, ich würde sagen, er führt ein selbstgefälliges Leben. Ihm gefällt das auch, was seine Frau so für ihn tut, und er sagt bestimmt auch mal Danke. Aber es geht ihm letztlich nur um sich selbst. Er sieht nicht ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche. Situationen, wie sie wahrscheinlich zu Tausenden da draußen vorkommen. Und da kannst du jetzt statt Ehefrau Ehemann und Ehemann Ehefrau, das kannst du beliebig vertauschen. Das gibt's zuhauf. Ihm gefällt sein Leben so. Er sieht auch kein Problem darin. Wenn du jetzt von außen in diese Beziehung hineinguckst und dann helfen möchtest, was hilft, wenn du dem Mann jetzt erklärst, deine Frau liebt dich? Ja, die kocht dir das Essen, die macht dir dies und jenes. Sie liebt dich so sehr. Siehst du das nicht? Dann wird er sagen, doch, sehe ich. Freut mich auch. Aber es wird ihn nicht verändern. Die Beziehung wird nicht in Ordnung kommen. Er wird so weiterleben und sagen, okay, das nehme ich vielleicht bewusster wahr, aber es ändert an mir nichts. Bis zu dem Tag, an dem er aufwacht und seine Frau vielleicht nicht mehr da ist. Und wenn er allein ist, wem gibt er dann die Schuld? Natürlich der Frau, die ihn verlassen hat. Ist doch logisch. Sie hätte nicht gehen dürfen. Nur wenn der Mann erkennt, dass er an seiner Frau schuldig ist, nur wenn man es ihm dann auch sagen darf und kann: Du, siehst du das eigentlich, wie selbstgefällig du lebst? Nur dann kann doch sich was verändern. Nur dann kann er in die Beziehung eintreten, für die die beiden gemacht sind. Nur dann kann er ihr die Liebe erweisen, die sie verdient hat. Mit Gott ist es nicht anders. Das ist ja eigentlich nur ein Beispiel für den Menschen. Ja? Gott investiert sich in den Menschen. Er lässt es regnen, er lässt die Sonne scheinen, er macht, dass wir was zu essen haben, dass die Welt nicht untergeht, dass sich das dreht, dass wir die Tage haben, unser Leben haben. Wenn wir jetzt nur sagen, Gott liebt dich und er macht alles für dich und er will auch noch, dass du irgendwann in den Himmel kommst und er vergibt dir auch all deine Schuld und das macht er alles für dich, was wird der Mensch dann sagen? Ja, danke, schön, ja, vielleicht habe ich das noch nicht gewusst, aber ist doch schön, wenn es so ist. Aber es wird an seiner Herzenshaltung zu Gott nichts verändern. Letztendlich muss man es dem Menschen noch sagen und sagen, Gott liebt dich, aber wie gehst du eigentlich mit Gott um? Es geht nicht anders. Der Mensch muss zur Erkenntnis kommen, dass er ein Sünder ist vor Gott. Getrennt ist vor Gott. Jesus hat es auch klar gesagt, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Da, wo der Mensch sich noch selber für gerecht und stark hält, hat er Gott nicht nötig. Wie erkennt der Mensch denn, dass er ein Sünder ist? In der Gegenwart Gottes sollen es die Menschen erkennen. Petrus, wann hat er es erkannt? Er hat es schon erkannt, aber als Jesus so vor ihm steht und Jesus dieses Wunder tut mit dem Fischfang, sagt er, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ja, ich bin von Gott getrennter Mensch und du bist so eine heilige Persönlichkeit. Was ja nicht dazu führt, dass Jesus dann zu Petrus sagt, okay, stimmt, ja, habe ich gar nicht gewusst, dass du so ein Sünder bist. Tut mir leid, dass ich in dein Boot eingestiegen bin. Ich suche mir jetzt mal einen ordentlichen Kerle. Nee, sondern er sagt, nee, genau dich will ich. Ja. Genau jetzt kann ich mit dir was anfangen. Komm mit, werd Menschenfischer. Der Paulus geht davon aus, dass wenn Menschen in unsere Gottesdienste kommen, in unsere Gemeinschaften und wenn wir hier von Gott her reden, dass Menschen erkennen, dass sie Sünder sind. So schreibt das an die Korinther. Wenn ihr jedoch alle prophetisch redet, also von Gott her zu den Menschen sprecht, und irgendein Ungläubiger oder Fremder kommt herein, dann wird er von seiner Schuld überzeugt und durch das, was ihr sagt, überführt. Plötzlich fängt sein Gewissen an zu schlagen vor Gott. Und schreibt er weiter, während er zuhört, werden seine geheimen Gedanken offenbar und er wird auf die Knie fallen und Gott anbeten und sagen, Gott ist wirklich hier unter euch. Oder es geschieht durch unser Leben. Wenn man Dinge tut, die man eben mit Gott tut und die vielleicht anders sind, als andere Menschen das tun würden. Wenn man sein Geschäft anders führt, als andere Menschen das tun, wenn man in seiner Arbeit anders ist als andere, dann reiben sich Menschen daran. Das stört sie. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass da einer so nach dem Motto kommt, so wie du lebst, das macht mir ein schlechtes Gewissen. Also ich habe das tatsächlich schon erlebt, dass Menschen sich so reiben an einem und sagen, das macht mir ein schlechtes Gewissen. Es gibt so zwei Möglichkeiten, entweder änderst du dich jetzt, ja, und hörst auf, so anders zu sein und passt dich gefälligst der Gesellschaft an. Das ist oft der Weg, den man dann versucht, es zu beschreiten. Man will ja nicht, dass irgendwas zwischen den Menschen kommt und mich vielleicht. Und dann ist man tatsächlich manchmal versucht, diese Reibung aufzulösen, indem man sich selber verändert. Aber darum geht's ja gar nicht. Wir dürfen unseren Glauben leben, sollen ihn auch leben. Und wenn Menschen sich daran reiben, dann hoffentlich dazu, dass sie erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Dass sie ihr Leben eben noch nicht mit diesem Gott führen, aber dass es einen Weg gibt, über Jesus Christus da einzutreten. Und vielleicht können wir ihnen dann erzählen, wie das bei uns war. Wo haben wir denn unsere Schuld erkannt vor Gott? Wo haben wir denn erkannt, wie groß die Gnade ist? So wie der Paulus das hier auch tut und sagt, und ich glaube tatsächlich, dass Gott das mit dem Paulus und Jesus das mit dem Paulus erst ganz bewusst gemacht hat, einen, der so extrem war gegen Jesus. ein Verfolger, wir haben es gerade auch schon gesagt, also ein Christenverfolger, der hatte seine Freude daran, wenn die Christen ins Gefängnis gesteckt wurden, wenn sie in den Synagogen ausgepeitscht wurden. Kann sich gerade vorstellen, wie er daneben stand, wie er gewartet hat, dass sie endlich sagen, dieser Jesus ist doch nicht der Messias. Der so eine Freude dran hatte, sich sogar Briefe geben lässt, nach Damaskus zu ziehen, um das auch dort zu machen. Dass Jesus ihn nimmt und überwältigt und neu macht, anders macht. Was macht er denn mit dem Paulus? Was macht er denn mit uns, wenn wir unsere Schuld erkennen? Was macht ein Machthaber mit seinen Feinden, die vielleicht noch aktiv gegen ihn sind? Was macht ein Putin? Ja, mit den Menschen, die gegen ihn reden. Möglichst irgendwie beiseite schaffen. Oder ein Machthaber in Nordkorea. Was machen die Mächtigen der Welt mit denen, die ihnen nicht gefallen? Da gehört ein Trump genauso dazu. Ja, die müssen halt dann irgendwie weg. Die fallen dann durchs System. Die werden entlassen. Was auch immer. Was macht Jesus? Paulus sagt, der hat mich in den Dienst genommen. Der hat mich in den Dienst genommen. Der hat mich für treu erachtet. Wie anders ist Jesus als die Machthaber dieser Welt? Er nimmt die Menschen, die erkennen, eigentlich passe ich überhaupt gar nicht zu diesem Gott und mein Leben war eigentlich total ohne ihn und gegen ihn. Er nimmt sie in den Dienst, gibt ihnen Aufgaben und sagt, du, ich möchte dich gebrauchen in dieser Welt. Nicht nur in Paulus, uns alle, jeden an seinem Platz. Sich gebrauchen lassen, das hatte Paulus. So ist er auch zum Vorbild geworden für den Timotheus, hat ihn geprägt. Und ja, der Timotheus konnte das letztendlich weiterführen. Und der Timotheus, an anderer Stelle schreibt mal der Paulus, das, was ich dir anvertraut habe, vertraust der nächsten Generation an, damit sie es wieder anderen anvertrauen. So kommt die ganze Botschaft bis zu uns heute. Und unsere Aufgabe ist es, das Ganze der nächsten Generation anzuvertrauen. Und die nächste Generation, die wächst hier schon auf, die vertraut es hoffentlich dann wieder der nächsten Generation an. Als gerettete Sünder, so sind wir hier zusammen. Nicht als die besondere Elite dieser Welt, die Gott sich ausgepickt hat, sondern eigentlich als die, die nichts waren. Und Gott macht alles aus ihnen. Ich würde mir wünschen, dass Menschen tatsächlich auch aufwachen, auch in unserer heutigen Zeit. Menschen um uns herum. Dass sie nicht sagen, mein Leben, das passt schon, ist schon alles gut so. Aber das können nicht wir machen. Wer hat Petrus vor Augen gestellt, wer er ist? Jesus. Wer hat Paulus vor Augen gestellt, wer der Paulus ist? Jesus. Wer hat uns vor Augen gestellt? Jesus. Kein anderer. Wir können es nicht machen, wir können unsere Aufgaben nachgehen, wir können über Jesus reden, aber das ist ein Herz. Angerührt wird, ein Mensch versteht, ich bin ein Sünder vor Gott, aber mir steht der ganze Weg offen, die ganze Gnade, es kann nur Jesus machen. Deswegen dürfen wir auch darum beten, unseren Platz einnehmen und gewiss auch getrost weitergehen. Er macht's wie an uns, auch an den Menschen um uns herum. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Wenn es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Jesus, du bist in diese Welt gekommen, um Sünder zu retten. Du bist nicht in die Welt gekommen, um die Elite dieser Welt zusammenzusammeln, sondern um die zusammenzusammeln, die spüren, ja, das Leben passt überhaupt nicht. Es passt nicht zu dir. Es kann den Ansprüchen, die du eigentlich an die Menschen stellst, überhaupt nicht erfüllen. Wir versagen, wir haben versagt, wir werden immer noch weiter schuldig. Und doch nimmst du uns an, rettest uns, machst uns Wege auf. Und wir können einfach dankbar sein und staunen. Der Paulus, der hat so gestaunt. Danke, dass du ihn angenommen hast. Dass er die ganze Gnade, die du schenken konntest, so verkörpert. Und dass wir auch wissen, egal wie groß unsere Schuld ist, wie groß sie auch wiegen mag, sie kann nie groß genug sein, denn deine Gnade ist immer größer. Sie ist immer größer. Danke, dass das gilt für unser Leben. Und danke, dass du auch uns in den Dienst nimmst, so wie den Paulus, so wie den Timotheus, wie viele, viele andere. Und dass wir einen Platz haben in dieser Welt, wo wir mit dir und für dich unterwegs sein dürfen. Und so gebrauch du uns. Lass uns aus deiner Kraft leben. Ich bitte dich in dieser besonderen Zeit jetzt auch für Weisheit, für unsere Regierung, für die Verantwortlichen an allen Plätzen, ob es in Schulen, in Firmen ist, in Regierungen, wo etwas entschieden werden muss, in den Krankenhäusern. Ich bitte dich um Weisheit, Herr, dass du Gedanken leitest, Herzen leitest, dass richtige Entscheidungen getroffen werden, dass Menschenleben gerettet werden können. Aber es geht nicht nur um die kurzfristige Rettung. Ich bitte dich auch für uns um Weisheit, wie wir in dieser Zeit leben sollen. Dass Menschen nicht nur vor Corona sicher sind, sondern dass sie bei dir sicher sind. Und so lass du uns klar und deutlich auch von dir reden. Bewahre uns davor, dass wir versucht, uns einfach nur anzupassen. Da, wo es reibt auch, wo Menschen an uns merken, dass irgendwas anders ist. Sondern lass es uns als Möglichkeit sehen, über dich zu reden. Danke, Herr, dass wir von dir und aus deiner Kraft leben. Amen. Ja, was ist noch bekannt zu geben? Zum einen, vergesst bitte nicht, diese Zettel nachher da hineinzutun. Wir sind einfach vom Gesetz her verpflichtet. Schreibt nicht Donald Duck oder solche Sachen. Ich erwarte, dass ihr da ordentliche Namen drauf schreibt. Auch nicht die von irgendjemand anders hier im Raum, sondern einfach euren Namen. Genau. Ich denke, da kann ich mich auf euch verlassen. Da muss nachher nicht alles durchgehen. Wir hoffen ja, dass wir es nicht brauchen. Aber für den Fall der Fälle. Am Mittwoch war hier Frühstückstreff. Ganz herzlichen Dank, Jörg, Karin, dass ihr den Mut hattet, das zu probieren. Ich habe Bilder gesehen, hier im Kreis stand, schön die Tische auf Abstand, die Leute so an den Tischen verteilt, was eben möglich war. Ob wir es nochmal machen können in 4 Wochen, werden sehen. Aber alles, was ich gehört habe, die gekommen sind, waren sehr dankbar, dass es wieder möglich war, dass sie kommen konnten. Und ja, das nächste Mal wäre dann im November. Genau, Termin wird dann noch bekannt geben. Dann am Donnerstag, 19:30 Uhr, Gebetsstunde, Bibelstunde. Hier, herzliche Einladung, oder? Ich habe nicht drauf geguckt, ich gehe davon aus. Und am nächsten Sonntag, 18 Uhr, Sonntagstreff. Und ich sage das jetzt einfach so, ohne zu wissen, was die Woche bringt. Ich gehe davon aus, ich hoffe es, ich bete dafür, dass wir nicht wieder aufgeben müssen, uns versammeln zu dürfen. Aber es hängt auch an uns, wie gehen wir damit um? Und ich weiß, es fällt schwer. Es fällt so brutal schwer, immer mit dieser Maske und immer mit dem Abstand. Aber wenn wir das wieder aufgeben müssen, haben wir noch mehr verloren. Ja, also es liegt auch an uns, wie gehen wir mit der Situation um? Ansonsten singen wir jetzt nochmal miteinander Segen für deinen neuen Weg.
Ich hätte nur ganz kurz was. Nächsten Sonntag ist Thema unter anderem Gebet. Mir ist einfach ein Anliegen, der Ruben, der Sohn von Chrissy und der Silke, der hat eine OP gehabt, einen Brustkorb. Das hat sich alles entzündet. Er liegt jetzt wieder im Krankenhaus in Böblingen. Ich denke, es ist einfach auch wichtig, dass wir dafür beten, dass wir einfach ja einmal Heilung bekommt und dass er einfach auch in dieser Situation ja einfach auch Gott spüren darf, spüren kann, seine Liebe. Unsere Tochter Johanna und ihr Mann haben Corona positiv. Jakob ist auch in Quarantäne, da er Kontakt gehabt hat. Bisher ist alles soweit okay. Aber einfach auch da dran denken. Werner Finnis, der normalerweise im Klavier gesessen hätte, ist auch in Quarantäne. Seine Frau hatte Corona-Kontakt mit einer Kollegin. Kellers sind auch betroffen durch ein Kind von ihnen und der Schule. Ich denke, wir dürfen beten, wir können beten und wir dürfen einfach wissen, dass unser Gott größer ist als alles, was in dieser Welt ist. Und deshalb wollte ich das einfach nochmal auch bewusst sagen. Paulus schreibt, das Erste, das Wichtigste ist, so im nächsten Kapitel ist das Gebet.
Ich möchte euch noch den Segen Gottes zusprechen. Es segne dich Gott, der Vater, der Allmächtige, der dich ins Leben gerufen hat und dich liebt. Es segne dich Jesus Christus, der Sohn, der in diese Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, und der sein Leben für dich gab. Es segne dich der Heilige Geist, der in dir wohnt, dir Kraft gibt für jeden neuen Tag. So segne dich Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche euch eine behütete, gesegnete Woche.